Er hat mir immer gesagt, ich würde ihm nicht vertrauen. Er hat mir vorgeworfen, dass ich das alles zu persönlich nehme. Ich habe wirklich angefangen, mich selber zu hinterfragen. Nehme ich das zu persönlich? Bin ich zu empfindlich? Bin ich ungeduldig? Und in der Zeit hing ich einfach schon so in diesem, man sagt ja, das ist wie so ein Spielautomat, ne? So dieses, manchmal kommt was Schönes, ja, und dann zehnmal nicht. Aber du wartest darauf, dass wieder was Schönes kommt und das ist dann so eine Mega-Belohnung und du gewöhnst dich ja auch dran, dass es immer weniger wird. Ja, das hat alles irgendwann nachgelassen, ne? Und ich habe dann angefangen, ich hing total im Netz und bei mir war es aber schon so, dass ich bei dem Gedanken, ihn zu verlassen, habe ich Panik bekommen. Und dann kam Silvester, wir waren wieder eingeladen. Dann hat er, dieses Mal hat er gesagt, ja, er möchte aber nicht ohne seine Freunde feiern. Also wieder eine Verbindung, die über unserer stand, ja, so wie das Jahr davor. Und dann habe ich dann gesagt, okay, komm, dann machen wir es so. Dann feiern wir oder dann gehe ich nicht zu meiner Freundin, sondern dann lade ich alle zu uns ein oder zu mir. Und dann sollen alle zu mir kommen. Und dann habe ich das auf mich genommen, das waren ja, glaube ich, was weiß ich, fast 20 Leute habe ich dann zu mir eingeladen. Seine Kumpels plus Frauen waren dann alle da. Ja, weil ich halt gesagt habe, nee, und jetzt will ich aber Silvester mit ihm verbringen. Dieses Mal möchte ich mit ihm feiern. Dann haben wir Silvester gefeiert und da gab es immer diese kleinen Sticheleien, gab es zum Beispiel auch in der Form, dass wir alle beieinander standen und uns eine Runde Schnaps eingeschenkt haben und ich stand neben ihm. Und dann hat er für die ganze Runde Schnaps eingeschenkt und mich hat er dann zum Beispiel vergessen. Und ich weiß noch ganz zum Schluss von Silvester sind dann alle Paare beieinander gesessen, nebeneinander, haben Händchen gehalten, haben oder auf dem Schoß und waren einfach beieinander. Und meiner hat sich ans andere Ende vom Tisch gesetzt. Am nächsten Tag habe ich dann die ganze Wohnung aufgeräumt. Er stand dann irgendwann nachmittags, stand er da. Es war Neujahr, er hatte keine Kinder und sagte, er geht jetzt nach Hause.
Willkommen zurück zu Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Und ich begleite Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien. Heute hören wir den zweiten Teil von Miriams Geschichte über dosierte Nähe, über den Ausschluss aus der Öffentlichkeit, über Ignorieren und Kontaktentzug. Wenn du den ersten Teil dieser Doppelfolge noch nicht gehört hast, dann mach am besten hier eine Pause und hör dir zunächst die erste Folge mit Miriam an und komm danach hierher zurück. Wenn dich Themen wie psychische Gewalt, Gaslighting und Schweigen als Bestrafung belasten, dann hör diese Folge bitte achtsam an und pausiere, wenn es dir zu viel wird. Zum Schutz der Beteiligten sind Namen und identifizierende Details wie immer in meinem Podcast geändert. Was wir im ersten Teil gehört haben, war, dass Miriams Partner sich anfangs digital sehr aufmerksam und interessiert zeigte. Er schrieb ihr beständig, er stellte viele Fragen und er wirkte auch sehr fürsorglich. Doch in der Realität blieb die Nähe streng dosiert. Alle Treffen fanden ausschließlich bei ihm zu Hause statt. Gemeinsame Aktivitäten in der Öffentlichkeit existierten eher nicht. Schon das zweite Date verdeutlichte sein Muster. Statt geplanter Zeit am Vormittag zögerte er bis kurz vor 12 heraus und blieb dann nur eine Stunde. Subtile Abwertungen wirkten bei Miriam tief, weil sie sehr beiläufig daherkam. Du bist die älteste Frau, mit der ich je was hatte, sagte er. Oder ich habe immer tolle Frauen gehabt. Und all das setzte Selbstzweifel in Gang. Miriam fragte sich also, bin ich attraktiv genug? Bin ich auch eine tolle Frau? Und besonders schmerzhaft für sie wurden die Ausschlussmomente. Ausschluss aus der Öffentlichkeit. Eine Nachbarschaftsparty, zu der sie ausdrücklich eingeladen war, wurde ihr kurzerhand wieder abgesagt. Als er ihr dann abends Fotos von der Party schickte und ihr vorwarf, nicht genug Mitfreude zu zeigen, erkannte sie den Schmerz des Ausschlusses durch den eigenen Partner. Und das destruktivste Element war wahrscheinlich die ständige Ungewissheit durch seine, ja, regelmäßige Abschiedsformel: Wir schreiben. 2,5 Jahre lang wusste Miriam nach jedem Treffen nicht, wann sie ihn wiedersehen würde. Oft verging auch eine Woche oder 10 Tage bis zum nächsten Kontakt. Und diese permanente Unsicherheit hielt sie in ständiger Erwartung und machte jeden kleinen Moment der Zuwendung zu einer kostbaren Belohnung. Heute hören wir, wie sich diese Dynamiken weiter verstärken.
diesen Abend, der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil das wehgetan hat. Ich habe das, glaube ich, dann ein Jahr später oder so mal angesprochen bei ihm. Und seine Reaktion war dann, dass er mir vorgeworfen hat, ob ich spionieren würde, mit wem er auf dem Handy schreibt. So, das war der Vorwurf dann an mich. Dann habe ich, musste ich ja sagen, dass ich gesehen habe, dass der Name aufpoppt, ja, und wieso ich da überhaupt gucken würde, wer ihm schreibt. Und ja, das war die Reaktion darauf.
Also da ging es dann, und das ist ja auch ganz typisch Miriam, da ging es dann nicht mehr darum, dass er im gemeinsamen Urlaub mit dir und euren Kindern mit seiner Ex-Partnerin schreibt, dass er nach diesem ersten gemeinsamen Treffen mit ihr permanent über dich kommuniziert. Das waren dann alles Themen, die nicht mehr zur Sprache gekommen sind, sondern es ging dann wahrscheinlich nur noch darum, dass du ihm nachspioniert hättest. Ich vermute, dass da noch Vorwürfe kamen, wie du bist zu kontrollierend oder eifersüchtig oder was auch immer. Und das war dann das Gesprächsthema, nehme ich an.
Ja, genau. Also natürlich hatten wir auch vermehrt Streitereien dann schon in diesem Jahr, weil ich natürlich unzufriedener wurde und da sind eben genau diese Dinge gefallen. Er hat mir immer gesagt, ich würde ihm nicht vertrauen. Er hat mir vorgeworfen, dass ich das alles zu persönlich nehme. Also sowohl diese Dinge wie wenn wir uns nicht sehen. Ja, oder zu wenig sehen, dass ich das alles so persönlich nehmen würde oder wenn er halt andere Dinge vorhat. Ich wusste auch nie, was er am Wochenende vorhat. Ja, also er hat seine Wochenenden ohne mich verplant, auch die freien. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, na, wenn du wissen willst, was ich am Wochenende mache, dann frag mich doch. Du kannst doch nachfragen. Also das war meine Verantwortung, ja, überhaupt rauszufinden, wie er sein Wochenende verplant hat, ja. Und dann hat er mir eben vorgeworfen, ich bin zu empfindlich, ich höre nur, was ich hören will. Mit mir kann man nichts besprechen. Ich verderb uns den schönen Tag. Das waren diese typischen Sätze, die immer gefallen sind. Er streitet nicht, ich streite. Ja, das waren die Dinge, die ich mir dann angehört habe und das hat gewirkt. Also ich habe mich wirklich hinterfragt. Ich habe wirklich angefangen, mich selber zu hinterfragen. Nehme ich das zu persönlich? Bin ich zu empfindlich? Bin ich ungeduldig? Also bei mir hat das gewirkt. Ja, kann man schon sagen. Und in der Zeit hing ich einfach schon so in diesem, man sagt ja, das ist wie so ein Spielautomat, ne? So dieses, manchmal kommt was Schönes, ja, und dann zehnmal nicht. Aber du wartest darauf, dass wieder was Schönes kommt und das ist dann so eine Mega-Belohnung und du gewöhnst dich ja auch dran, dass es immer weniger wird, ja. Du gewöhnst dich ja an diesen Mangel, sage ich mal. Und das war bei mir so. Und ich habe wirklich, ich habe nur noch gehofft auf Zuneigung, Nähe, auf eine Geste, auf einen schönen Satz mal oder das, darauf habe ich gewartet, ja. Und er wurde dann schon im Laufe der Zeit auch so ein bisschen gleichgültiger, ja, dann die Komplimente vom Anfang, die waren dann, wurden dann immer seltener und das hat alles so, ja, das hat alles irgendwann nachgelassen, ne? Und ich habe dann angefangen, ich hing total im Netz und bei mir war es aber schon so, dass ich bei dem Gedanken, ihn zu verlassen, habe ich Panik bekommen. Da habe ich wirklich gedacht, nee, das überlebe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Der Mann meiner Träume, das geht nicht. Wenn der Gedanke, dass er eine andere Frau hätte, ja, der hat mich zerstört. Und dann habe ich gedacht, lieber halte ich das hier so aus, als dass ich gehen muss oder als dass er eine andere Frau hat. Das war wirklich, ich hing da echt, ja, in einem Netz. Und ich habe aber gemerkt, dass es mir nicht mehr gut ging. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen zu informieren, eben wie man es so macht, Internet. Ich habe angefangen, mir Bücher zu kaufen. Ich habe dann auch angefangen, YouTube Sachen zu gucken und so mal ein bisschen rauszufinden, was passiert hier eigentlich, was ist denn das für eine Beziehung und warum fühlt die sich so permanent anstrengend an und so und warum geht es dir so schlecht mit dieser Beziehung und so nach und nach habe ich dann eben rausgefunden, was wir eigentlich für eine Dynamik miteinander haben, ja, oder in was für einer Form ich da gelandet bin. Und ich habe wirklich, ich habe mich total angepasst und klein gemacht und Das war das zweite Jahr, lief so. Ja, also das, also wir hatten ja nie wirklich Zeiten, wo ich mal sage, hey, das waren richtig tolle Zeiten. Das war vielleicht mal ein Tag oder ein Abend, wo mal schön und super war oder mal eine Nacht. Aber letztendlich gab es keine guten Zeiten, weil ich wusste, die Nähe war so dosiert. Und selbst wenn wir uns dann hatten, dann wusste ich, wann es wieder vorbei ist. Also die Uhr hat immer getickt. Ja, ich wusste immer, wann wieder der Punkt kommt, wo wir uns trennen, wo ich nicht mehr weiß, wann ich ihn wiedersehe, wo wir nur über Telefon Kontakt haben und so und oder dann auch die Kinderwoche, das war ja auch immer eine Woche. Und wo wir uns dann vielleicht auch nochmal am Freitagabend mit den Kindern kurz gesehen haben. Und ich habe schon gemerkt, dass es mir immer schlechter ging mit der Situation und dass ich mich auch nicht mehr so wohl gefühlt habe. Aber wenn, wie gesagt, wenn ich es dann angesprochen habe, wurde mir gesagt, ja, nee, nee, das wird schon und er will ja auch und er möchte auch mehr Zeit mit mir verbringen. Es ist auch sein Wunsch. Und ja, das hat mich dann so bei der Stange gehalten, ne? Das hat mich so aufrecht gehalten, auch wenn ich irgendwie diese Ambivalenz zwischen dem, was er sagt und dem, was wir gelebt haben, die war so krass. Und die habe ich nicht irgendwie nicht in meinen Kopf so richtig gekriegt. Und das war das, was mich so auch irgendwann, wo ich dann das Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr klar denken. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich glauben soll und was aus dieser Beziehung werden soll. Und dann kam Silvester, dann hatten wir das gleiche Thema. Wir waren wieder eingeladen. Und dann hat er, dieses Mal hat er gesagt, ja, er möchte aber nicht ohne seine Freunde feiern. Also er feiert Silvester nicht ohne seine Kumpels. Und also wieder eine Verbindung, die über unserer stand, ja, so wie das Jahr davor. Und dann habe ich dann gesagt, okay, komm, dann machen wir es so. Dann feiern wir oder dann gehe ich nicht zu meiner Freundin, sondern dann lade ich alle zu uns ein oder zu mir. Und dann sollen alle zu mir kommen. Und dann habe ich das auf mich genommen, das waren ja, ich glaube, was weiß ich, fast 20 Leute habe ich dann zu mir eingeladen. Seine Kumpels plus Frauen waren dann alle da. Ja, weil ich halt gesagt habe, nee, und jetzt will ich aber Silvester mit ihm verbringen. Dieses Mal möchte ich mit ihm feiern. Und habe dann eben die ganze Truppe zu mir eingeladen. Ja, und habe das dann gemacht. Dann haben wir Silvester gefeiert und da gab es immer diese kleinen Sticheleien, gab es zum Beispiel auch in der Form, dass wir alle beieinander standen und uns eine Runde Schnaps eingeschenkt haben und ich stand neben ihm. Und dann hat er für die ganze Runde Schnaps eingeschenkt und mich hat er dann zum Beispiel vergessen. Also ich stand neben ihm und dann hat er allen den Schnaps gegeben, guckt mich an, so hups, ja. Und sowas kam halt auch. Es sind wirklich kleine Sachen und alles für sich genommen, Kleinigkeiten, wo man sagt, ja gut, das kann mal passieren, ja, aber das war halt so beständig. Ja. Und ich weiß noch ganz zum Schluss von Silvester sind dann alle Paare beieinander gesessen, nebeneinander, haben Händchen gehalten, haben oder auf dem Schoß und waren einfach beieinander. Und meiner hat sich ans andere Ende vom Tisch gesetzt. Und saß bei irgendjemandem, saß halt bei einem anderen Paar auf der Seite. Und das hat mir wehgetan, das weiß ich noch. Und ich glaube, es haben dann schon angefangen, auch manche Menschen haben es auch gemerkt, weil mich haben auch manche angesprochen, ob alles okay ist. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ist alles in Ordnung und so. Und er hat dann bei mir übernachtet und ist, am nächsten Tag habe ich dann die ganze Wohnung aufgeräumt. Also ich bin dann aufgestanden morgens, habe sauber gemacht, habe alles aufgeräumt. Der eine hatte noch seinen Hund dabei. Das habe ich alles geputzt und gesaugt. Und er stand dann irgendwann nachmittags, stand er da. Es war Neujahr, er hatte keine Kinder und sagte, er geht jetzt nach Hause. Und da war ich so ein bisschen perplex und habe ich gedacht, so, ja, ist doch Neujahr und du hast doch, wir haben doch Kinder frei und so. Ja, nee, er will jetzt heim. Und dann ist er nach Hause und hat sich vor den Fernseher gelegt und hat Filme angeguckt. Ich habe die Wohnung aufgeräumt und habe das alles ja wieder in Schuss gebracht. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, wieso er jetzt nicht bei mir geblieben ist, er ist übrigens in den 3 Jahren nicht einen Tag bei mir gewesen. Also er hat mal bei mir übernachtet und ist dann grundsätzlich nach dem Frühstück nach Hause. Also der hat nie einen einzigen ganzen Tag bei mir verbracht. Der ist immer heim. Rasenmähen, einkaufen, Sport. Also ja. Dann sagte er zu mir, ja, ich wäre ja so ein Putzwahn gewesen. Ich hätte ja sowieso keine Zeit gehabt für ihn. Was hätte er da noch machen sollen? Es hat mich getroffen, weil ich habe ja nun schließlich das auf mich genommen, habe die ganze Truppe da zu Silvester eingeladen auf seinen Wunsch hin, habe dann auch alleine alles aufgeräumt und ja, daraufhin ist er heimgegangen, hat gesagt, ich war ihm, dass ich im Putzwahn gewesen bin und ja, das waren so Momente, wo ich, ja, wo ich einfach auch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr alleine bin in dieser Beziehung.
Habt ihr ja auch die ganze Zeit vorher und auch an dem Silvesterabend immer und immer wieder ja auch das Gefühl gegeben, alle anderen sind wichtiger für ihn als du. Und das zieht sich ja durch die gesamte Beziehung, dass er immer wieder andere Menschen dir vorzieht. Und ich denke, das wird jeder verstehen, der selbst Kinder hat, dass die Kinder immer an erster Stelle kommen. Aber es kamen ja auch andere Menschen an erster Stelle, wenn die Kinder gar nicht bei ihm gewesen sind. Er vergisst, dir ein Glas einzuschenken an Silvester. Alle anderen, an alle anderen kann er aber denken. Er sitzt bei anderen Menschen, während sozusagen das neue Jahr beginnt. Er ist nicht bei dir. Er ist immer wieder mit anderen Menschen befasst. Und das zehrt ja gewiss ganz, ganz sehr am Selbstwert. Und du wirst dich wahrscheinlich immer wieder auch gefragt haben, warum ist das so? Warum bin ich nicht wichtig genug für ihn? Und hast das aber für dich so umgesetzt, dass du versucht hast, wichtiger zu werden, so wie ich das bisher verstanden habe, Miriam. Und ich finde auch dieser Neujahrsmorgen, also du hast für ihn im Grunde eine Party geschmissen. Du hast das auf dich genommen, damit ihr zusammen sein könnt. Und der Dank dafür ist, dass er dich alleine lässt und du auch noch all das, was im Grunde ja auch seine Gäste am Vorabend bei dir angerichtet haben, dass du da hinterherwischst.
Ja. So war das. Und das ist genau dieses. Und ich glaube, es war nicht nur mein Gefühl, dass ich nicht wichtig bin, sondern es war so. Ich war ihm einfach nicht wichtig. Also natürlich in einem gewissen Rahmen, ja, weil als Status, man hat eine Partnerin, man hat jemanden, der, wenn Platz frei ist, kommt und dass man eben auch Intimität miteinander haben kann. Aber ich war ihm nicht wichtig. Nein, ich war es einfach auch nicht. Und das hat er mich auch spüren lassen. Und es war alles wichtiger. Der Job war wichtiger. Sein Hobby. Er hat ja dann irgendwann angefangen, Trainer zu machen. Das war auch im Laufe der Beziehung. Da war dann jedes Wochenende war Spiel. Ja, das war total wichtig. Das hatte immer Vorrang. Kinder, klar, natürlich in einem gewissen Rahmen sind Kinder die Nummer eins, keine Frage, war bei mir auch so, aber es standen grundsätzlich alle Dinge über mir, ja. Und dieser, ich sag mal, innere Kreis, so dieser gemeinsame Alltag, ja, dass man zusammenwächst, dass man sich, dass es irgendwann eine Selbstverständlichkeit gibt, die hatten wir nie, ja, und ich wollte es richtig machen. Ich wollte ihm quasi zeigen, hey, ich bin es doch wert, geliebt zu werden. Ich bin es doch wert, dass man mich mehr in sein Leben lässt und so. Und ich wollte es ja dann auch richtig machen. Und ich habe das ja in den 2 Jahren auch versucht. Habe mich angepasst, habe mich eingefügt, habe versucht, geduldig zu sein. Und ich musste mich selber bekämpfen. Ich habe mich selber bekämpft in dieser Zeit, weil ich habe meinen Wunsch nach Nähe, nach Zweisamkeit, Verbindung, habe ich aufgegeben oder unterdrückt, ja, um das auszuhalten, was wir gelebt haben. Und ich habe natürlich hat irgendwann, ich habe Schlafstörungen bekommen, ich hatte Nackenverspannungen. Ich habe dann auch irgendwann bin ich morgens aufgewacht. Ich habe mich gefühlt wie von einem Zug überrollt. Ja, also mich wirklich aus dem Bett rausquälen müssen, jeden Morgen total erschöpft. Und habe aber diesen Zusammenhang noch nicht richtig zusammengebracht. Erst als ich dann angefangen habe, eben mich zu diesem Thema zu informieren, Und es hat natürlich auch immer mehr zugenommen, dass wenn wir Streitigkeiten hatten, dass er dann angefangen hat, mich zu ignorieren. Also mich mit Schweigen zu bestrafen. Das war am Anfang gar nicht so, als ich ihn kennengelernt habe, das weiß ich noch. Da hatte ich gedacht, so, boah, das ist ja total toll, mit dem kannst du alles besprechen. Und wenn es irgendwie mal kurz eine Unstimmigkeit gab, hat er mich sofort angerufen. Und dann haben wir das geklärt miteinander. Und das hat immer weiter nachgelassen. Und irgendwann war das also ganz klar, dass wenn es Streitigkeiten gab, dass er sich dann in den Rückzug gegangen ist und sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. Und ich das nicht gut ausgehalten habe. Also ich habe immer die Verbindung gesucht wieder. Ich habe mich gemeldet, egal. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt ungerecht behandelt worden bin oder wenn ich mich über ihn geärgert hatte oder was auch immer. Nee, also ich hab den Kontakt immer wieder aufgenommen, immer wieder gesucht, weil ich das eben schlecht ausgehalten habe, ignoriert zu werden von ihm. Und es gab zum Beispiel auch Situationen, da war ich abends auf einem beim Essen eingeladen oder wollte ich essen gehen mit Freundinnen und dann hat er mir angeboten, er fährt mich. Dann habe ich gesagt, ja, super schön, finde ich gut. Und dann hat er mich, glaube ich, eine Stunde vorher angerufen und hat gesagt, nee, er kann mich nicht hinfahren, weil er trifft sich mit irgendeinem Vereinsbekannten. Das hatte er nicht auf dem Schirm. Und dann war ich natürlich schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ja, und dann habe ich dann halt gesagt, gut, okay, dann gucke ich jetzt halt, wie ich da hinkomme. Ich bin dann mit der Bahn dahin gefahren und da habe ich zum Glück eine Kollegin dann mit nach Hause genommen. Und er war dann aber sauer. Also er war sauer, weil ich das nicht akzeptiert, also weil ich quasi nicht verständnisvoll reagiert habe. Also ich hätte sagen sollen, ja, natürlich, kein Problem. Habe ich aber nicht. Ich war natürlich auch vor den Kopf gestoßen und daraufhin war er auf mich sauer. Und dann war es halt echt so. Er hat sich dann nicht mehr bei mir gemeldet und ihm war das dann auch egal, wie ich dann dahin komme. Und ich habe natürlich immer den Wunsch gehabt, dass er sich vielleicht wenigstens meldet und fragt, hey, bist du gut nach Hause gekommen oder hat das alles funktioniert? Wie bist du jetzt dahin gekommen? Das war dem total egal. Das war dem egal. Also der hat sich einfach nicht bei mir gemeldet. Und ich weiß noch, ich habe ihn dann am nächsten Tag wieder angerufen. Und er wusste bis zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht, wie ich da jetzt überhaupt hingekommen bin und hat aber da auch nicht nachgefragt. Und das war für mich jetzt so im Nachgang, wo ich merke, so, da war überhaupt gar keine Fürsorglichkeit. Auch irgendwie so, hey, es ist mir wichtig, dass du gut nach Hause kommst. Ja, das sind vielleicht also Kleinigkeiten, ja, aber selbst das war in seiner Wahrnehmung oder in seiner Welt, ja, der hat sich, war dann halt, wenn du sauer auf mich bist, dann bist du mir jetzt auch egal. Ja, also in dem Moment, wo ich eine Grenze hatte, wo ich enttäuscht war, wo ich Emotionen hatte, wo ich Ecken und Kanten hatte, war ich für ihn eine Störung. Und dann hat er mich ignoriert. Und das hat natürlich zugenommen. Also das wurde immer intensiver, das wurde immer mehr. Und es war dann auch letztendlich so, dass oft auch Tage, die wir miteinander hätten verbringen können, dann, wo wir beide auch Zeit gehabt hätten, dann durch Streitereien einfach nicht stattgefunden haben. Oder wenn er mich dann ignoriert hat und ich dann gedacht habe, so, nee, jetzt meldest du dich auch mal nicht, jetzt hältst du das auch mal durch, ja, dann war der Tag halt gelaufen. Ne? Dann hat sich halt an dem Tag keiner gemeldet. Ne? Und das wurde mehr. Also es hat zugenommen dann im zweiten Jahr. Na so, mit den Streitereien und dann nach Silvester. Und ich habe dann eben angefangen, ich habe auch dann mal so ein bisschen Telefoncoaching gemacht, habe mal mit jemandem telefoniert, um mich auch über das Thema toxische Beziehung, weil ich dann so ein bisschen auf den Trichter kam, dass da irgendwas nicht stimmt und dass er mich irgendwie doch auf Abstand hält und dass es mir nicht mehr gut ging. Also das war schon das, was ich gemerkt habe, ja, dass es mir nicht gut ging. Und habe dann auch mich da so ein bisschen beraten lassen. Und dadurch wurde ich natürlich auch ein Stück unbequemer. Und da kamen wir dann nämlich in das letzte Jahr. Und letztes Jahr ist das Ganze wirklich sehr eskaliert. Und das war dann ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, hier läuft was schief und ich habe doch auch irgendwie Bedürfnisse und ich ja, habe keine Lust, mich da immer in alles einzufügen. Ja, das letzte Jahr war auch letztes Jahr, was wir miteinander verbracht haben. Das war ganz schlimm. Also es war wirklich ein schreckliches Jahr, kann ich nur sagen. Das fing an. Meine Kinder wollten immer gern mit mir eine Reise machen, eine Kreuzfahrt, und ich hatte aber finanziell nicht die Möglichkeiten dazu. Also, und dann hat mein Ex-Mann, mit dem ich mich sehr gut verstehe, mit dem ich ja lange verheiratet war, hat gesagt, du hör zu, ich kann dich finanziell ein bisschen unterstützen für diese Reise, dann kannst du mit den zwei Jungs eine Reise machen, wenn du das möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn das für dich in Ordnung wäre, ja, würde ich das machen. Ich habe das dann auch mit meinem Ex, also mit meinem Partner abgesprochen, habe zu ihm gesagt, hör zu, ich könnte diese Reise machen und mein Ex-Mann würde mich unterstützen. Und hat er gesagt, ja, klar, ist doch für die Kinder, mach das. Aber ich glaube, hat ihm vielleicht noch nicht so ganz geschmeckt, hat er aber in dem Fall nicht zugegeben. Und es war natürlich auch so, dass also er mit mir ja gar nicht in den Urlaub fahren wollte. Also wir hatten, ich glaube, wir haben mal so zwei, drei Kurztrips gemacht in den 3 Jahren, aber das war immer ein Riesentheater und ein Riesenthema. Und er hat das dann immer entschieden, wie lang, und wohin und wann. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann, oder ich musste dann halt immer Rücksicht nehmen, also auf die Zeiten, die er hat, ne? Das war ja klar. Und ja, er hatte nicht so ein Interesse dran, mit mir alleine wegzufahren. Ja, das war für ihn einfach nicht wichtig. Und ja. Genau, dann, und ich wollte aber auch gerne mit ihm wegfahren in diesem Jahr und habe ihn dann am Anfang des Jahres angesprochen und habe ihn gefragt, ob er nicht mit mir in den Urlaub fahren möchte an Ostern. Wir hatten beide frei, Kinder frei, und dann hat er nur zu mir gesagt, boah, er muss mal schauen. Also er möchte jetzt erstmal den Urlaub mit den Kindern. Wir wollten wieder mit den Kindern zusammen wegfahren. Und das wäre ihm jetzt erstmal wichtiger. So. Weil es hat sich dann schon im Laufe der 2 Jahre so ein bisschen eben durch diesen Urlaub, den wir dann auch zusammen hatten, wo ich ja auch im Ferienhaus dann wirklich auch gezeigt habe, ja, ich mache das gut und es funktioniert alles gut, hat er, glaube ich, schon so gemerkt, boah, das ist total praktisch, ne? Hier so Patchwork voll gut und die kümmert sich ja um alles und hat meine Kinder noch bespaßt und meine Kinder mögen die und es funktioniert voll gut, ist für mich ja total bequem. Also das fand er ab dem Zeitpunkt super, ja, dass ich mich damit um die Kinder kümmere und dann auch für die Kinder da bin. Aber es war natürlich so, dass ich letztendlich er hatte so eine Rolle für mich. Also die Rolle war, du bist die Patchwork-Mami, die ist geduldig, die ist empathisch, die ist verständnisvoll, die ist immer für alle da, ja. Du hast aber keine Rechte. Also du bist nicht gleichberechtigt, ja. Du hast hier keine Bedürfnisse anzumelden. Du hast hier nicht irgendwelche Kritik zu äußern, schon gar nicht irgendwie an meinen Kindern, ja. Also du hast zu funktionieren. Und das habe ich auch eine Weile gemacht. Ne? Also seit diesem Urlaub habe ich da auch funktioniert, habe auch versucht, das echt gut zu machen. Ich wollte es ja auch. Ich wollte, dass die mich mögen. Ich wollte, dass das funktioniert. Ja, dann bin ich ihn, ja genau, dann habe ich ihn nach dem Urlaub gefragt und dann hat er mich so abgewiegelt und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch weniger Stunden gearbeitet. Ich hatte nicht ganz so viel Geld, aber ich habe immer zu ihm gesagt, du, es muss ja nichts Teures sein, wir können ja auch eine kleine Ferienwohnung nehmen oder irgendwie was, ja, was Bezahlbares machen, weil für ihn war das dann schon wichtig, dass ich mich da auch 50-50 am liebsten beteilige. Er hat zwar schon dann manchmal einen größeren Teil übernommen, weil er jetzt finanziell gut aufgestellt war. Aber mir war schon klar, ich muss mich da irgendwie auch beteiligen finanziell. Ich habe ihn dann nochmal angesprochen auf das Thema Urlaub, ein bisschen später, ein paar Wochen später, weil ich irgendwie einfach den Wunsch hatte, mit ihm wegzufahren. Und dann hat er zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, also hat er wortwörtlich zu mir gesagt, Ich weiß gar nicht, warum du mich überhaupt nach Urlaub fragst. Du hast doch gar kein Budget. Das weiß ich noch. Und das hat mich dann schon, also der Satz hat mich schon echt getroffen, ne? Weil natürlich hatte ich nicht viel Geld zu dem Zeitpunkt, ja, aber ich wäre auch bereit gewesen, was Günstigeres zu machen. Und mir ging es ja auch darum, mit ihm ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ja, dieses Thema Urlaub kam in dem Jahr einfach total auf. Ja, und dann bin ich mit meinen Kindern weggefahren, habe den Urlaub gemacht. Und als kurz vor der Rückfahrt habe ich ihn dann angerufen und habe ich ihn gefragt, ob er uns vom Flughafen abholt. Dann hat er gesagt, ja, kann er machen. Und es war dann quasi ein Samstag und er hatte auch Kinder frei und hatte allgemein frei. Und für mich war klar, wir sehen uns. Ja, also ich war jetzt eine Woche im Urlaub und wenn er uns dann vom Flughafen abholt, war für mich eigentlich klar, dass wir uns dann an dem Wochenende sehen. Ja, und dann sagte er zu mir, ja, aber er geht morgen Abend zum Fußball gucken zu seinem Kumpel. Und da war ich natürlich schon enttäuscht und habe ich gedacht, ja, also irgendwie habe ich jetzt schon gedacht, dass wir uns sehen an diesem Tag, ja, dass wir da was miteinander machen und hatten dann auch am Telefon einen Streit, haben dann beide so aufgelegt. Dann hat er mich am nächsten Tag am Flughafen abgeholt. Wir haben während der ganzen Fahrt kein Wort miteinander geredet. Als wir dann hier waren, habe ich meine Kinder erstmal reingeschickt und habe dann mit ihm gesprochen, dass mich das natürlich kränkt. Dann hat er mir vorgeworfen, ich würde ihm die Luft zum Atmen nehmen und man könnte das mit mir ja überhaupt nicht besprechen. Und er wär ja wieder gekommen nach dem Fußball. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, ich meine, ich wollte natürlich den Abend mit ihm verbringen, jetzt nicht irgendwie, dass er nachts um 11 dann in mein Bett stolpert. Und wir hatten einen riesen Streit und ich habe dann auch gesagt, okay, weißt du was, ich brauche jetzt erstmal einen Tag für mich. Weil ich war wirklich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, natürlich habe ich mich dann wieder gemeldet nach dem Streit und bin dann wieder auf ihn zugegangen und ja, ich glaube, so im Nachhinein hat ihn es doch irgendwie gestört, dass da mein Ex-Mann noch mich unterstützt hat. Es war halt auch so, also er hätte da jetzt in keinster, er hat ja nie die Verantwortung übernommen für mich, meine Kinder oder meine Familie. Also ich war ja auch selber für mich zuständig, ich habe alles alleine gemacht, finanziell vom Alltag alles selber gemacht. Und er wäre auch mit mir nicht mitgegangen, also wäre da auch nicht mitgegangen, niemals. Er hat mir dann nur vorgeworfen, ja, man hätte ja ihn und die Kinder auch fragen können. Dann habe ich gesagt, naja, mir ging es ja darum, mit meinen Kindern nochmal in den Urlaub zu fahren, also nur wir drei. Und das hat er mir ziemlich übel genommen, diesen Urlaub. Und das war, glaube ich, so der Knackpunkt, wo wir danach nicht mehr so richtig auf einen Nenner gekommen sind, weil ich dann auch einfach, für mich war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, egal wie wenig wir uns sehen, es geht immer noch weniger. Und es juckt ihn auch nicht. Also es stört ihn auch nicht. Ja, und wenn sein Ego gekränkt ist oder wenn er sauer auf mich ist, dann gibt es kein zu wenig. Also da gibt es diesen Impuls nicht zu sagen, ich möchte jetzt aber einen schönen Tag mit dir verbringen, deswegen ich rufe dich jetzt einfach an und wir klären das. Ja, weil es mir wichtiger ist, mit dir Zeit zu verbringen, weil mir die Verbindung wichtig ist, weil ich dich vermisst habe. Also es war auch nie Thema in unserer Beziehung. Diese Worte, ich vermisse dich. Also wenn die dreimal gefallen sind in den 3 Jahren, dann das war wirklich ganz, also so gut wie nie Thema. Ich habe ihn dann auch in dem Jahr mal gefragt und habe gesagt, fehle ich dir überhaupt? Und seine Antwort war, naja, was heißt schon fehlen?
Miriam, wie ging es denn dann weiter nach diesem Urlaub? Da hat er dich ja schon wieder verletzt. Du
Ja.
hattest gedacht, ihr verbringt noch Zeit miteinander, nachdem er dich abgeholt hat. Und ihm war wieder etwas anderes wichtig, das Treffen mit seinen Freunden in dem Moment.
Genau, ja. Ja, also das war für mich tatsächlich so ein Wendepunkt, wo mir klar geworden ist, es gibt kein zu wenig. Gibt es nicht. Und er wird immer anderes dir vorziehen. Immer. Das war für mich so ein richtiges Aufwachen, wo ich gemerkt habe, okay, ja, das wird immer so bleiben. Das wird so sein. Ihr seid jetzt über 2 Jahre oder ja doch 2,5 Jahre zusammen und das bleibt so. Genau. Wir hatten dann irgendwann nochmal besprochen, dass wir in der kinderfreien Zeit zusammen wegfahren. In den Sommerferien. Und für mich war das ein totales Highlight. Für mich war das so, oh toll, endlich wir beide. Und es war gemeinsame Zeit. Und wir hatten dann in der Zeit davor öfter mal Streitigkeiten, immer mal wieder, auch rund um den Urlaub, weil er einfach nicht mit mir gesprochen hat, weil er nichts mit mir geplant hat, weil ich nicht wusste, was und wann und wie. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, er hat keine Lust mehr über diesen Urlaub zu reden. Also wenn, dann würde er, dann möchte er das spontan mit mir planen. Also ich hatte Redeverbot sozusagen, habe mich aber daran gehalten. War aber natürlich auch innerlich irgendwie nervös, weil ich ja nicht wusste, was passiert, was kommt. Ja, dann war besagter Tag gekommen, wo an dem, der Tag, an dem wir hätten wegfahren sollen, habe ich ihn angerufen. Und dann hat er gesagt, ja, also er geht jetzt zum Training. Und dann war mir klar, okay, also es sieht nicht so aus, als ob wir irgendwie zusammen in den Urlaub fahren. Dann hat er mir vorgeworfen, ich wäre ja eh die ganze Zeit schon angespannt gewesen. Er hätte es ja schon gemerkt. Und ihm fehlte einfach die Leichtigkeit, um jetzt mit mir wegzufahren. Da ging es mir auch wirklich, ich habe dann auch geweint am Telefon. Also ich habe ihm selten meine Tränen gezeigt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das nicht so gut ankommt oder dass mich das zu verletzlich irgendwie macht, war manchmal so mein Gefühl. Deswegen habe ich oft für mich geweint. Aber in dem Fall habe ich tatsächlich auch am Telefon geweint und ich glaube, er hat es schon gemerkt, ja, dass da irgendwie auch echt was passiert ist. Ich habe dann wieder gesagt, hey, ich brauche einen Tag für mich. Ich muss jetzt erstmal das setzen lassen. An dem Tag stand ich völlig neben mir. Ich war konfus, ich war nervös. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss gehen. Ich muss da raus. Ich muss den verlassen. Ich muss da raus. Dir geht's nicht gut, das wird dir immer wieder passieren. Und es war für mich auch ein Vertrauensbruch, weil ich ihm vertraut habe, dass wenn man zusammen in den Urlaub fahren will, geht man ja davon aus, dass da beide irgendwie Lust haben, dass beide Partner das möchten. Und ja, dann habe ich mich danach wieder bei ihm gemeldet. Und wir haben dann tatsächlich noch ein paar Monate miteinander verbracht, die dann aber immer weiter eskaliert sind. Und wir sind dann auch tatsächlich so im On-Off gelandet. In den letzten Monaten war dann wirklich nur noch Riesenkrach. Er geht, macht Schluss oder eine Woche geghostet. Also da war dann wirklich nur noch Eklat angesagt, kann man sagen. Ja, dann kam er wieder, hat mir Rosen gebracht. Dann waren wir noch mal weg über Weihnachten, ja, und haben es noch mal kurz aufblühen lassen. Er hat dann aber auch ganz klar zu mir gesagt, er hat keine Lust, immer ständig liefern zu müssen. Als wir, nachdem wir dann wieder daheim waren und ja, also ich habe die letzten Monate mit dem Gedanken im Kopf verbracht, ich muss da raus. Ich muss gehen. Ich werde ihm nie so wichtig sein wie er mir. Ja, das war mir klar. Ich habe einfach gewusst, das ist nicht Liebe, das ist Funktion. Du musst die funktionierende Patchwork-Mami sein, du musst dich anpassen, du darfst für seine Kinder gerade stehen, aber die Nähe und die Beziehung, die du brauchst, die wirst du nicht bekommen. Ja, und dann Tag der Trennung war dann eigentlich, in den letzten Wochen hatten wir dann immer weniger Kontakt. Ich habe dann auch, er war dann zu seinen Sportevents eingeladen, da hat er mich immer ab und zu mal mitgenommen, aber ich war dann da auch meistens so ein bisschen auf mich alleine gestellt und saß dann da auch manchmal allein rum und habe dann zum Schluss auch gesagt, ich gehe da nicht mit. An diesem Wochenende hatten wir dann wenig Kontakt und montags wollten wir uns dann sehen. Da waren seine Kinder da und ich hatte frei. Und ich bin an dem Tag noch mit meiner Freundin Kaffee trinken gegangen. Und wir wollten uns dann abends treffen und ich habe, wir haben dann geschrieben und dann hat erst so, hat sich der Tag so rausgezögert, dann war es irgendwann, was weiß ich, halb sechs, sechs. Und dann hat er gesagt, er ist jetzt zu Hause, aber er fährt jetzt noch sein Kind weg. Und dann habe ich ihn halt an, habe ich halt gefragt, ja, wann wollen wir uns denn treffen? Und dann ging es wirklich los, so, ja, du bist doch unterwegs und du gehst doch Kaffee trinken und zack, 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 so lauter Vorwürfe auf mich eingeprasselt sind und ich bin dann da nicht drauf eingestiegen. Nicht mehr. Ich habe es dann an dem Tag sein lassen, weil ich wusste, es bringt nichts. Und dann hat er mich angerufen. hat dann zu mir gesagt, was ich denn immer von ihm bräuchte. Und habe gesagt, du, also ich wollte eigentlich nur eine Uhrzeit ausmachen. Und dann hat er gesagt, seine Kinder sind jetzt den ganzen Tag daheim gesessen und ich hätte ja schließlich frei gehabt. Und wieso ich denn nicht einfach zu ihm komme quasi und mich um seine Kinder kümmere. Dann habe ich gesagt, davon weiß ich nichts. Ja, das hättest du mit mir doch absprechen können. Wenn das dein Wunsch ist, dann frag mich. Ja, er war aber dann einfach sauer, weil ich quasi meiner Rolle nicht nachgekommen bin. Ja. Ich wollte es aber auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich hatte auch keine Lust mehr dazu. Und dann hat er an diesem Tag dann wieder mir abgesagt und hat gesagt, heute brauchst du nicht mehr kommen. Und das war der Moment, wo für mich klar war, so, jetzt ist gut. Ich habe keine Lust mehr, jetzt wieder mit Schmerzen im Bauch da zu sitzen, mit Sehnsucht, mit der Ungewissheit. Dann hat er gesagt, wir können ja morgen telefonieren und ich wusste, er wird eh nicht anrufen. Er wird mich eh nicht anrufen. Wenn, dann musst du jetzt wieder hinterherrennen. Und ich konnte nicht mehr. Ich war einfach fix und fertig. Ich war am Boden. Und dann habe ich es ausgesprochen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich bin durch. Ich kann nicht mehr. Ja, na endlich. Endlich gibst du es mal zu und wurde dann so ein bisschen garstig, so ein bisschen sarkastisch. Und das war ein ganz, ganz kurzes Telefonat. Und er hat dann gesagt, ich habe dann gesagt, ich möchte meine Sachen, stell sie einfach bei dir in den Schuppen, mein Zeug. Dann hat er gesagt, ja, ich schreibe dir dann, wenn ich es mache. Dann sage ich, du brauchst mir nicht mehr schreiben, du brauchst mich auch nicht mehr anrufen, stell einfach die Sachen in meinen Schuppen. Also da war ich wirklich, ja, hart. Und das war dann aber auch so. Also er hat dann 2 Tage später die Sachen in den Schuppen gestellt. Ich habe sie geholt. Er hat meine Sachen behalten. Außer den Hausschlüssel, den hat er mir da noch reingelegt. Meine ganzen anderen Sachen hat er behalten. Bis heute. Und was mich tatsächlich ein bisschen kränkt, weil ja, ich hätte sie gern zurückgehabt, aber ich mag mich jetzt auch nicht wieder melden, weil wenn ich mich melde, dann bin ich grundsätzlich so ein bisschen der Bittsteller. Ja, also ich bin dann einmal so auch, ich habe dann noch einen Urlaub storniert, da habe ich die Anzahlung, wurde einbehalten. Da musste ich mich auch noch mal bei ihm melden. Ja, war auch so. Beim ersten Mal hat er mich ignoriert. Und da war ich dann auch so ein bisschen der Bittsteller. Und wir haben aber tatsächlich seit diesem Tag dann eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt. Also es war dann wirklich auch aus und vorbei. Und das ist jetzt 6 Monate her. Ja. Und dann bin ich erstmal durchs tiefe Tal. Also durchs richtig tiefe Tal. Aber ich war mir im Klaren darüber, wenn ich gehe, muss ich das einmal aushalten. Mir war klar, das wird kommen. Dieser Schmerz, der war ja immer irgendwie da. Und wenn es dann gut war mit ihm, dann war der so ein bisschen gedeckelt, dann hat man da so ein Pflasterchen drauf gedrückt. Aber ich wusste, der Schmerz ist immer da. Und ich war dann echt bereit und habe gesagt, okay, ich kann nicht mehr, ich werde krank werden, wenn ich in dieser Beziehung bleibe. Ich fühle mich ungeliebt, ich bin nicht mehr ich selber, ich habe kein Selbstbewusstsein mehr. Ich habe alle anderen Pärchen beneidet, die in den Urlaub fahren und zusammenziehen und miteinander leben, als wäre es das Normalste der Welt. Und habe dann, ja, habe das dann auch wirklich durchgezogen. Das war wirklich eine harte Reise, muss ich sagen. Das war echt. Ich habe Sehnsucht gehabt, ich habe Trauer gehabt, ich habe mich leer gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt, ich habe nicht mehr geschlafen. Und ich habe dann auch, das kann ich vielleicht noch erzählen, weil das ganz interessant ist, jetzt vor kurzem musste ich durch seine Wohngegend, weil ich unterwegs war mit dem Auto. Ich bin aber so ein bisschen außenrum gefahren, weil ich nicht direkt an seiner Straße vorbeifahren wollte. Und musste aber eine große Kreuzung überqueren, quasi direkt bei ihm. Und da besteht auch eigentlich die Gefahr, dass man sich quasi trifft an dieser Kreuzung. Könnte ja sein, so. Und als ich abgebogen war, vorbei an dieser Kreuzung, habe ich so gedacht, boah, puh, hast geschafft, ja. Und dann auf einmal habe ich so ein Drücken im Kopf bekommen. Mir wird heiß, auf einmal knallte die Sonne, ich habe die Klimaanlage aufgedreht und ich habe gedacht, Boah, ich muss jetzt total schnell meine Augen zumachen. Ich kann jetzt nicht mehr weiter Auto fahren. Ich muss die Augen schließen. Ich halte das gerade nicht aus. Und es war auf einer Schnellstraße. Ich konnte nicht anhalten, ja. Und es waren, also das war so Sekunden, wo ich dann kurz panisch geworden bin, weil ich dachte, oh Gott, mir fallen die Augen zu. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Und das hat sich dann so nach ein paar Sekunden wieder reguliert. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, wie extrem mein Körper auf diese Erfahrung reagiert hat. Also, dass ich da wirklich nur dadurch, dass ich an der Kreuzung vorbeigefahren bin, hat mein Körper so eine Reaktion gezeigt. Ja, also das war für mich total klar, dass das so eine Form von, ja, fast Trauma, kann man sagen, fast Traumareaktion war auf dieses Gebiet, in dem ich ja viele Jahre gehofft und gelitten habe und auf Nähe gewartet habe und doch nie willkommen war und ja, das war für mich echt nochmal eine ziemlich krasse Erfahrung, so im Nachgang zu merken, hey, was da auch körperlich mit mir passiert ist. Ne, was man ja in der Zeit so runterspielt, man funktioniert, man drückt es alles weg, man läuft irgendwie auf Autopilot, ja, und Gedankenkreisen. Ich habe ja total obsessiv über diese Beziehung gegrübelt. Jeden Tag hatte ich nichts anderes mehr im Kopf. Man kann sich ja auch kaum noch auf die Arbeit konzentrieren, ja. Also man ist da wirklich total konsumiert von dieser Beziehung, weil man nur darauf wartet, dass da irgendwie was Positives bei rüberkommt oder dass das irgendwann so wird, wie man sich das wünscht. Und was das mit meinem Körper gemacht hat, das habe ich dann auch wirklich jetzt erst im Nachgang so richtig gespürt und erlebt, wie. Ja, wie tief das sitzt. Dieser Ausschluss, dieses Gefühl, du bist nicht wichtig, alles andere steht über dir. Und das war 3 Jahre jeden Tag.
Und das hat sich angesammelt und ist in diesem Moment dann ganz offensichtlich für dich geworden.
Ja,
Ja.
genau. Und ich hatte das schon mal, als ich, mein Arbeitsplatz liegt dummerweise auch relativ in der Nähe und ich war dann beruflich in der Nähe von seinem Haus unterwegs und habe an diesem Tag ganz furchtbar Migräne bekommen. Ganz, ganz heftige Migräne. Und habe zwei Tabletten genommen, zwei Kopfschmerztabletten. Und war abends, als ich daheim war, so erschlagen, dass ich gedacht habe, was ist denn los mit mir? Also warum bist du denn so erschöpft? Bis ich den Zusammenhang hergestellt habe. Diese Anspannung, wieder da in dieser Nähe zu sein, ja, das war so krass. Und ja, mein Körper hat sich das gemerkt und hat mir in dem Moment gezeigt, Miriam, so war das. Und das habe ich mir gemerkt, dass hier Gefahr besteht für dich, ne? Echt Gefahr, dass du hier nicht sicher bist.
Und da hatte ich davor gewarnt, dich wieder in diesen Gefahrenbereich zu begeben.
Wahrscheinlich, ja.
Ganz eindrückliches Beispiel. Sag mal, Miriam, ich hätte noch zwei Fragen, die mich beschäftigen. Eine liegt eigentlich schon weit in der Erzählung zurück. Diese ganzen Momente, in denen du immer wieder zu spüren bekommen hast, du bist nicht wichtig genug, nicht wertvoll genug, nicht interessant genug, etc. Das hast du jetzt ja auch beschrieben, hat ganz viel mit dir auch gemacht, hat ganz viel ausgelöst. Gab es Menschen im Außen, also Freunde, Familie von dir, vielleicht auch deine eigenen Kinder, die zu dir gesagt haben, Miriam, du veränderst dich oder du bist nicht mehr die, die wir kennen?
Also meine beste Freundin hat mich begleitet durch die ganze Zeit. Ich habe das aber tatsächlich alles erst im Nachgang erfahren. Meine beste Freundin hat gesagt, ja, als wir uns das erste Mal mit ihm getroffen haben, da warst du ruhiger, hat sie gesagt. Du warst so ein bisschen zurückhaltend, du warst so ein bisschen leise. Und da, sie wollte aber nichts sagen damals. Sie hat sich gedacht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber sie hat eine Veränderung gespürt bei mir. Und das hat sie mir aber jetzt erst nach der Trennung quasi gesagt. Und meine Tante fand ich ganz eindrücklich. Die hat ihn auch kennengelernt, mal kurz auf Besuch. Und die hat im Nachgang zu mir gesagt, Miriam, du hattest dein Lächeln verloren. Und er war total desinteressiert an uns, hat sie gesagt. Ich hatte so den Eindruck, der ist nett, ja, aber der interessiert sich überhaupt nicht für uns, ja. Und es haben schon einige Veränderungen wahrgenommen bei mir. Und Bei meinem kleinen Kind muss ich sagen, ich erlebe den jetzt verändert, weil der ist sehr gelöst. Ich erlebe den echt anders, wieder mehr Kind. Ja, also ich glaube, der hat auch versucht, sich so ein bisschen da einzupassen und vielleicht auch mir es leichter zu machen und sich da einzufügen in dieses System, dieses Starre, wo wir ja doch immer nur die Zuschauer waren. Und jetzt lebe ich ihn sehr gelöst, sehr friedlich. Plötzlich fährt er wieder Fahrrad, er fährt Roller, er singt. Und der war ein anderer in der Beziehung, hat er immer versucht, auch cool zu sein und sich mit anzupassen. Und jetzt ist er, ja, gelöst. Ich erlebe ihn gelöster und mein Ex-Mann sagt das auch. Also der hat auch gesagt, ja, ich finde, der ist jetzt irgendwie richtig gut drauf, hat gute Laune und singt viel. Und ich glaube, auch er merkt, dass von mir jetzt eine Anspannung abgefallen ist und dass er selber sein darf wieder und wir uns nicht mehr anpassen müssen an eine Familie, wo wir ja doch irgendwie nicht willkommen sind, sondern dass ja, wir jetzt wir wieder sind, ne? Einfach nur wir.
Ja, wie schön, dass sich das so aufgelöst hat. Geht es dir denn heute auch gut damit oder hast du im Moment noch Themen, an denen du für dich noch arbeiten möchtest oder musst?
Also, mir geht es sicherlich viel, viel besser als noch vor ein paar Wochen oder Monaten. So 1000%ig gut geht es mir noch nicht. Aber ich mache mir da jetzt auch keinen Stress, weil ich denke, ja, ich gebe mir die Zeit. Eine Sache, das habe ich auch im Nachhinein tatsächlich noch mal erfahren. Das hat eine Bekannte mir dann, warum auch immer, noch vor die Füße geknallt, dass es wohl doch all die Jahre Kontakt zur Ex-Freundin gab. Also es gab eine Ex-Frau, dann eine Ex-Freundin, bevor ich kam, über den besten Freund. Der hat Kontakt mit der Ex-Freundin gehalten. Ich wusste das nicht. Und zu mir hieß es auch immer, da ist kein Kontakt mehr und so. Und das hat mich nochmal ziemlich zurückgeworfen. Als ich das erfahren habe, war das für mich nochmal so ein kompletter Systemvertrauensbruch, weil also auch sein bester Freund da irgendwie noch eine Rolle gespielt hat. Keiner hat mir irgendwann, ich war die Einzige, die das nicht wusste. Ja, und dass da Kontakt zur Ex-Freundin ist, dass die quasi brühwarm alle Infos über meine Beziehung über ihn bekommt und dass da irgendwie noch Fäden gesponnen werden, das hat unheimlich wehgetan. Also da bin ich tatsächlich noch mal ein Stück zusammengebrochen. Da war ich dann auch noch mal krankgeschrieben 2 Wochen. So im Nachgang noch mal über so einen, ja, Betrug. Also natürlich hat er mich nicht körperlich betrogen, ja, aber irgendwo war es ja schon eine Art Betrug, ja. Und er hat mich halt einfach auch nicht geschützt, ne? Und
Ja.
das war hart für mich, ja, so zu sehen. Alle wissen Bescheid, hinter deinem Rücken werden Fäden gesponnen und du, Naivling, sage ich jetzt mal, ja, bist guter Dinge, gute Hoffnung in dieser Beziehung und bist einfach hintergangen.
Du bist die Unwissende in dem Spiel.
Genau, ja.
Jetzt hast du uns ja sehr intensiv mitgenommen, Miriam, in diese Beziehung und auch in die, du hast gesagt, diese Schwierigkeiten, die du hattest, mit dieser Trennung dann auch umzugehen. Das war anfangs, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, für dich kaum vorstellbar, das zu
Ja.
schaffen. Und du wusstest in dem Moment, wo du das ausgesprochen hast, dass eine ganz, ganz schwere Zeit dir bevorsteht. Und das ist ganz häufig der Punkt, wo ich auch mit Menschen in Kontakt komme oder Menschen mit mir in Kontakt kommen, wenn sie eben genau an diesem Punkt stehen, diese Trennung durchzuhalten, diesen Schmerz auszuhalten. Jetzt hast du das gerade hinter dir oder bist in den letzten Zügen davon. Hast du einen Tipp oder einen Hinweis für die Zuhörenden, die vielleicht jetzt in diesem Moment in dieser Situation stecken? Wie ist es dir gelungen? Vielleicht hast du so zwei, drei Ideen, die du Menschen mit auf den Weg geben kannst.
Also, für mich war klar, ich habe keine andere Wahl. Ich glaube, man muss einfach an dem Punkt sein, wo man sich selber retten möchte, wo man seine eigene Würde, seinen eigenen Schutz über diese Beziehung, wenn man bereit ist und an den Punkt kommt man. Ja, es ist natürlich eine Frage, wie lange, ist ja auch immer menschlich, ja, jeder Mensch ist anders. Ich glaube, an diesem Punkt muss man einfach sein, um zu sagen, jetzt rette ich mich selber. Und es ist tatsächlich so, man überlebt das und man hält das aus. Ich hab wirklich Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ich halte es nicht aus. Oder wo ich gedacht habe, jetzt gehe ich zum Arzt oder so. Aber es war tatsächlich so, diese Momente, diese Wellen, die kommen und die gehen wieder. Und danach hat man ein anderes Gefühl für sich. Also ich bin jetzt dieser ständige Druck und Schmerz im Bauch, den ich hatte, der mich so begleitet hat, all die Jahre, der ist weg. Und ich kann wieder durchatmen, ich fühle mich geerdeter. Natürlich habe ich diese Momente der aller Einsamkeit, der Leere, diese Ängste, das sind die Stimmen im Kopf, die wir alle haben. Wie geht's weiter? Und findest du wieder jemanden? Und war das jetzt ein Fehler? Das haben wir alle, ne? Aber die steht man, die muss man wirklich ein Stück weit durchleben. Das muss man aushalten und das kann man nur, wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ich muss mich retten. Ich, mein Leben, meine Gesundheit, meine Würde stehen jetzt über allem. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass er auch nicht mehr zurückkam, also dass er auch nicht mehr versucht hat, mich zurückzugewinnen. Dann wäre es sicherlich schwieriger geworden, das muss ich ehrlich zugeben. Ne?
Ja, Miriam, ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin sicher, dass du für viele Mitbetroffene ein gutes Beispiel auch sein kannst. Wie kann man es schaffen, aus dieser Beziehungsdynamik auszusteigen? Herzlichen Dank an dich, dass du bereit warst und den Mut gefunden hast, deine Geschichte zu teilen.
Ja, danke schön.
Ich möchte gerne einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen einer solchen Podcast-Aufnahme. Und zwar ist das so, dass diejenigen, die hier ihre Geschichte erzählen, die ersten Personen sind, die den fertigen Podcast zu hören bekommen. So auch Miriam. Ich habe Miriam die beiden Podcast-Folgen zur Verfügung gestellt und sie hatte die Möglichkeit, als Erste noch einmal durchzuhören, für sich zu schauen, ob alles so passt, ob es noch etwas gibt, das sie herausgeschnitten haben möchte oder die Folge für sie so in Ordnung ist und veröffentlicht werden kann. Und Miriam ist noch ein kleines Detail, eine kleine, ja, Unstimmigkeit aufgefallen, die sie gerne noch klären wollte und hat mir deswegen eine Sprachnachricht geschickt, die ich euch jetzt gleich noch einspiele. Und danach starten wir in die theoretische Einordnung dessen, was wir von Miriam gerade gehört haben.
Hallo, liebe Jennifer. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die zwei tollen Podcast-Folgen. Ich habe sie mir angehört und bin total geflasht, meine Geschichte, ja, in meinen Worten anhören zu können. Es war für mich tatsächlich auch irgendwie eine heilsame Erfahrung, weil ich auch das Gefühl habe, es wird auch ernst genommen und du hast es ja auch nochmal fachlich eingeschätzt dann. Und hast es ein Stück weit auch validiert und auch gesagt, ja, das war toxisch und das hast du erlebt und das war nicht in Ordnung, was passiert ist. War für mich total schön. Man wird ja auch so ein bisschen unsicher in seiner Wahrnehmung, in so einer Beziehung und zweifelt so ein bisschen daran, ob mein Eindruck stimmt. Aber es war ja auch immer mein Eindruck, dass hier vieles nicht gut gelaufen ist. Ich wollte gerne noch eine Sache korrigieren in dieser Folge. Als ich mich von ihm getrennt habe, habe ich ja zu ihm gesagt, ich möchte meine Sachen zurückhaben. Und gleichzeitig habe ich auch gesagt, er hat meine Sachen behalten. Also was ich damals gesagt habe zu ihm, ich hatte bei ihm eine Tasche mit Schmutzwäsche, die wollte ich unbedingt zurück, die wollte ich nicht bei ihm stehen haben. Das hatte ich gesagt, die möchte ich bitte zurück. Und die hat er mir auch hingestellt in den Schuppen mit meinem Hausschlüssel. Aber alle anderen Sachen, die noch bei ihm waren, Kosmetik, Parfüm, Bikinis, Klamotten, das hat er alles behalten und mir bis zum heutigen Tag auch nicht zurückgegeben. Und mir fehlt die Kraft, um mich da einzulassen, um diese Sachen zu kämpfen. Aber ich wollte das nur noch mal klarstellen, dass einfach, ja, da nicht irgendwie, das ist ein bisschen unklar rübergekommen.
Miriams Beziehung zeichnet viele Aspekte toxischer Beziehungen nach. Ich möchte im Folgenden ein paar Aspekte näher betrachten, die in bisherigen Folgen nicht aufgegriffen wurden. Diese Auswahl bedeutet nicht, dass diese die relevantesten Aspekte sind oder andere weniger schlimm oder belastend waren. Ich wähle diese speziellen Aspekte aus, weil ich dazu bisher keine theoretische Einordnung gemacht habe. Falls ihr euch für andere Aspekte interessiert, dann hört gern in die vorherigen Folgen rein. Der Fokus heute liegt auf der Krümelbeziehung, auf rationierter Öffentlichkeit, Zeit- und Planungsmacht und der Kluft zwischen Worten und Verhalten, um nachvollziehbar zu machen, warum diese Dynamiken Menschen wie Miriam so lange an toxische Beziehungen fesseln. Es wird in der ganzen Geschichte sehr, sehr spürbar, wie sehr Miriam Nähe wollte und wie rar diese Nähe blieb. Und genau darüber möchte ich sprechen, über Beziehungsdynamiken, die nicht laut und spektakulär sein müssen, aber langfristig tief verletzen. Wenn Miriams Worte euch berührt haben, dann hinterlasst auch ihr bitte ein Zeichen der Ermutigung. Solche Rückmeldungen tragen Betroffene und sie zeigen allen, die noch in ähnlichen Mustern stecken, du wirst gesehen, du bist nicht alleine. Der erste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist die Krümelbeziehung. Miriam hat es Krümelbeziehung genannt. Fachlich sagen wir auch oft Breadcrumbing. Das funktioniert so. Ein Partner streut kleine Brotkrumen von Aufmerksamkeit und Zuneigung aus. Gerade genug, um die Hoffnung lebendig zu halten, aber ohne echte Verbindlichkeit oder Alltagsintegration herzustellen. Und es wirkt so, auf ein schönes Highlight folgen längere Phasen von Distanz. Das Gehirn lernt, auf die nächste gute Dosis zu warten. Eine Dynamik, die Betroffene psychisch bindet, obwohl sie eigentlich emotional auszehrend wirkt. Bei Miriam sehen wir genau das. Einzelne schöne Abende oder Gesten, dazwischen Absagen, Schweigen, verkürzte Treffen, lange Lücken. Nähe bleibt also ein seltener Ausnahmezustand statt verlässlicher Alltag. Und diese Dosierung verstärkt sich noch durch ein weiteres Phänomen, das Miriams Beziehung prägte. Die systematische Unsichtbarkeit nach außen. Rationierte Öffentlichkeit, also ein Verstecktsein statt dazuzugehören. Das nennt sich auch Stashing oder Pocketing. Und das meint, dass die Beziehung vor dem Umfeld versteckt wird. Paarsichtbarkeit wird oft viele, viele Jahre oder Monate hinausgezögert. Treffen werden in die Privatsphäre verlagert. Einladungen und öffentliche Präsenz werden vermieden. Das erzeugt ein chronisches Nicht-Zugehörigkeitsgefühl. Wer als Partnerin nicht gezeigt wird, zweifelt an der eigenen Bedeutung, auch wenn es ab und an kleine Ausnahmen gibt. Bei Miriam manifestierte sich das durch viele Treffen hinter verschlossenen Türen. Ausladungen von Anlässen, späte und spärliche Öffentlichkeit als Paar. Und zugleich wurde über sie mit Dritten gesprochen, nicht aber mit ihr. Diese Unsichtbarkeit wurde zusätzlich verstärkt durch ein drittes Kontrollinstrument. Die Macht über Zeit und Planung lag stets bei ihm. Und wer die Zeit kontrolliert, der kontrolliert auch die Nähe. Wir schreiben, sagte er, statt klarer Terminvereinbarung. Dann gab es kurzfristige Verschiebungen oder auch spontane Regelwechsel, wie Urlaub machen wir nur spontan. Und das erzeugt einen ständigen Anpassungsdruck. Es entsteht ein richtiger Nebel im Kopf. Das Gegenüber, in dem Fall Miriam, lebt auf Abruf und verlegt sein Leben rund um die Unklarheiten des anderen. Das ist ein schleichender Kontrollmodus, der aber kaum als Kontrolle erkannt wird. Bei Miriam zeigt sich das besonders deutlich. Die Uhrzeiten der Treffen wurden hinausgezögert. Die Wochenenden bleiben vage. Verabredungen werden verkürzt oder kurz vorher abgesagt. Sogar ein geplanter Urlaub wird in letzter Minute ausgehöhlt. Und all diese Mechanismen werden gekrönt durch ein viertes Element. Und zwar, dass Ankündigung und Realität in diesem Fall niemals zusammengepasst haben. Die Diskrepanz zwischen Willensbekundung wie ich will auch mehr Zeit mit dir, ich will auch als Paar mit dir zusammenleben, ich will auch, dass wir uns näher kommen und ausbleibenden Schritten hält stets die Hoffnung hoch. Und obwohl die Realität dagegen spricht, bleibt Miriam gefangen wie in einem Hamsterrad und sie läuft immer weiter und weiter. Häufig wird es auch flankiert von einer Schuldverschiebung. Kritik wird umgedeutet zu Vorwürfen wie du bist zu empfindlich, du spionierst mich aus, mir fehlt die Leichtigkeit in unserer Beziehung, bis Betroffene an der eigenen Wahrnehmung zweifeln. Bei Miriam wiederholt sich genau das. Das Versprechen von mehr Zeit und offen gelebter Beziehung und tatsächlich aber stattfindender Distanz. Berechtigte Anliegen von Miriam werden als Empfindlichkeit umetikettiert. Diese Kombination aus dosierter Nähe, kontrollierter Sichtbarkeit, der Planungsmacht und der Kluft zwischen Worten und Taten erklärt, warum solche Beziehungen trotz offensichtlicher Probleme oft so fesselnd wirken und Menschen darin festhalten. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, warum diese Muster so fesselnd wirken. Das ist wie ein Spielautomat, Miriam hat es so bezeichnet. Kleine, unvorhersehbare Belohnungen wirken viel stärker als regelmäßige Zuwendung. Das Gehirn lernt darauf zu hoffen, dass der nächste Gewinn kommt. Und vergisst dabei, wie selten das wirklich passiert. Und so bleiben Menschen bei Partnern, Partnerinnen, die ihnen eigentlich dauerhaft viel zu wenig geben. Hinzu kommt, wer als Partnerin versteckt gehalten wird und nie weiß, wann sich das Gegenüber das nächste Mal meldet, verliert das Gefühl für die eigene Stärke. Statt zu sagen, das reicht mir nicht, klammert man sich an die wenigen schönen Momente und an die Hoffnung, dass es bald besser wird und die Beteuerung, ich will es doch auch, endlich wahr werden. Besonders tückisch dabei ist, wie sich die eigene Wahrnehmung verschiebt. Am Anfang denkt man vielleicht noch, hier stimmt was nicht. Nach Monaten der Selbstzweifel wird daraus, ich bin wohl wirklich zu ungeduldig und zu empfindlich. Und diese Umdeutung hält Menschen jahrelang in unglücklichen Beziehungen gefangen und sie glauben dabei, das Problem läge bei ihnen selbst. Das wichtigste Frühwarnsystem ist der Realitätscheck zwischen Worten und Taten. Wenn nach einigen Wochen keine konkreten, stabilen Schritte folgen, mehr gemeinsame Zeit, sichtbare Paarrolle nach außen, klare Termine, dann ist das eine Red Flag, ein rotes Signal. Ebenso problematisch, wenn Öffentlichkeit und Alltag dauerhaft außen vor bleiben. Permanente Treffen im Verborgenen, wiederholte Ausladungen, dauerhaft vage Wochenenden, dann sind das Muster und keine Zufälle. Euer Blick sollte also stets auf die Muster statt auf die Ausnahmen fallen. Nicht das eine schöne Wochenende zählt, sondern die Regelmäßigkeit von Nähe, Planung und Zugehörigkeit, von Sicherheit. Hilfreich kann es auch sein, Mindeststandards zu definieren. Die Häufigkeit von Treffen, klare nächste Absprachen, Sichtbarkeit nach außen, verlässliche Wochenendzeiten. All das als Grundlage zu nehmen für eine gelingende und gute Beziehung und nicht als Belohnung, weil man sich richtig und gut verhalten hat. Eine externe Spiegelung durch Beratung oder Therapie hilft außerdem zusätzlich, die Kluft zwischen Worten und Taten zu entwirren und die Selbstzweifel dauerhaft zu reduzieren. Miriams Geschichte zeigt, subtile Kontrolle braucht keine Lautstärke. Wenn wir von Krümeln leben statt von echter Bindung, wenn wir uns verstecken müssen statt uns zugehörig zu fühlen, wenn wir im Planungsnebel versacken statt echte Verlässlichkeit zu bekommen und wenn wir immer nur Versprechen hören ohne nächste Schritte, dann ist das emotional zermürbend und wird auch körperlich spürbar. Wenn das für dich bekannt klingt, dann möchte ich dir eins sagen, du bist nicht allein. Wenn Miriams Weg dir Mut macht, dann hinterlass ihr ein nettes Wort, ein Kommentar. Solche Stimmen tragen nicht nur Miriam, sondern auch andere Menschen. Ich danke dir, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten von Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie hören sollten, nämlich bei denjenigen, die jetzt gerade noch in solchen Beziehungen stecken, die gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, dafür brauche ich deine Unterstützung. Bitte teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen ebenfalls sehr, um ihn bekannter und mehr Menschen zugänglich zu machen. Hilf mir bitte dabei, noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Falls du heute zum ersten Mal zugehört hast, ich bin Jennifer, ich bin Coach und Beraterin mit Masterabschluss und ich habe eine Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Als Betroffene kenne ich beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Expertise. Wenn du dir regelmäßige, klare Impulse wünschst, die Mut machen, Orientierung geben, dann abonnier dir doch meine Mutpost. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Außerdem findest du dort auch einen Link für deinen nächsten Schritt in Richtung Klarheit und Selbstbestimmung. Denn du kannst dir eine kostenfreie, 30-minütige professionelle Ersteinschätzung mit mir zu deiner persönlichen Situation sichern. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, buch dir deinen unverbindlichen Termin und wir sprechen über all das, was dich bewegt, ganz individuell auf deine Situation zugeschnitten. Übrigens, deine Erfahrung kann anderen helfen. Wenn du bereit bist, deine Geschichte im Podcast zu teilen, anonym, in deinem Tempo, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und wir gehen alle Details durch und entscheiden gemeinsam, was sich richtig anfühlt und was wir erzählen wollen. Ich danke dir fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint wie immer in 14 Tagen und ich freue mich schon sehr darauf, dir die nächste Geschichte aus einer toxischen Beziehung erzählen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, deine Jennifer.